Bayern 2 Radio, 38, halb 9. Und nun die Reihe Geschichte und Geschichten. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, führt die Radiozeitreise zurück in das Jahr 1932 und an einen Ort, den viele Zeitgenossen zumindest vom Namen her kennen, den sie jedoch auf dem Weg nach Italien gemeinhin links liegen lassen. Dabei war dieser Ort Schauplatz eines bemerkenswerten sozialen Experiments, das in aller Welt Beachtung fand. Hören Sie also das Geldwunder von Wörgl, wie eine kleine Stadt in Tirol die Weltwirtschaftskrise meisterte. Ein Beitrag von Bernd Krasshoff.
Er starb am 19. Dezember 1936, im 52. Lebensjahr, nach Monaten schwerer Krankheit, an einem Lungenleiden. Bei der Trauerfeier spielte man diesen Marsch, den er selbst als noch junger Mann 1912 komponiert hatte. Ehrende Nachrufe erschienen in zahlreichen Zeitungen der ganzen Welt. Der amerikanische Dichter Ezra Pound widmete ihm bewundernde Anerkennung im Cantus 74 seiner Pisaner Gesänge.
Michael Unterguckenberger.
Von dem Mann wird sagen dürfen, dass er bis heute der berühmteste Bürger der kleinen Tiroler Gemeinde Wörgl ist, gelegen im Inntal, auf halbem Weg zwischen Rosenheim und Innsbruck.
Auf dem dunkelblauen Tuch, das Unterguckenbergers Sarg bedeckte und das die Witwe extra für diesen Anlass genäht hatte, war dreimal der Buchstabe F eingestickt, in groß, für Freiland, Festwährung und für Freigeld.
Das Freigeld von Wörgl. Symbol der Vita dieses Mannes und Kern jener außergewöhnlichen Geschichte, die sich 1932 in dieser Stadt ereignete, damals während der Weltwirtschaftskrise, die im Oktober 1929 an der New Yorker Börse ihren Anfang genommen hatte, am legendären Schwarzen Freitag. Und kurz bevor ein Hitler als Folge dieser Krise an die Macht kam. Auch in Wörgl eine katastrophal hohe Arbeitslosenquote, die Gemeinde verarmt, der allgemeine wirtschaftliche Niedergang, die Schließung aller Industriebetriebe. Eine Zuckerfabrik, das Zementwerk, die Brauerei, alle geschlossen. Das Erwerbsleben zu völligem Stillstand gekommen.
Um das Unheil zu überwinden, das nicht nur auf Österreich lastete, sondern genauso auf Deutschland und der ganzen westlichen Welt, versuchte Michael Unterguckenberger einen neuen Weg zu beschreiten, einen einzigartigen, wie wir heute wissen. Anhand der schriftlichen und mündlichen Überlieferung, anhand der Dokumente aus jener Zeit, gesammelt im örtlichen Museum wie auch im Gemeindearchiv, kann man sich heute ein Bild davon machen, wie es damals war.
Mein Großvater arbeitete im Eisenbahnknotenpunkt Wörgl, wo sich die Strecke von München mit der aus Salzburg über Kitzbühel vereinigt, als Assistent im Stellwerk. So wie Unterguckenberger ursprünglich auch Eisenbahner war, Lokführer, stationiert in Wörgl. Mein Großvater wurde schon 1931 arbeitslos, gerade 2 Jahre verheiratet, das erste Kind unterwegs, nach 12 Monaten Arbeitslosenhilfe, die von der Gemeinde getragen wurde, ausgesteuert, wie man das nannte. Da gab es dann überhaupt nichts mehr.
Das Schlimmste war wohl, was man als Deflation bezeichnete.
Richtig. Die Leute gaben nichts mehr aus, weil sie nichts zum Ausgeben hatten. Das griff wie eine Seuche um sich. Weil die Geschäfte kaum etwas verkauften, mussten sie mit den Preisen runtergehen. Das Resultat? Die Leute warteten immer länger mit dem Geld ausgeben, weil alles ja bald noch billiger werden könnte.
Ein Teufelskreis. Der Absatz geht zurück im Handel, im Gewerbe, in der Industrie.
Am Ende über 20% Arbeitslose. Eine Abwärtsspirale ohne Ende. Und kein soziales Netz, wie man es heute kennt. Das einzige Guthaben der Gemeinde? Die Steuerschulden der Bürger. Auf dem Papier.
Da trat Unterguckenberger auf den Plan.
Der war seit einem Jahr Bürgermeister, auf der Liste der Sozialistischen Partei. Ein belesener Mann, der sich aus kleinsten Verhältnissen hochgearbeitet hatte. Mechanikerlehre, die er damals um 1900 noch selbst bezahlen musste, dann zur Bahn. Und über die Tätigkeit in der Gewerkschaft in die Kommunalpolitik. Seine These, man muss die Leute dazu bringen, ihr Geld nicht nur wieder auszugeben, sondern das möglichst schnell zu tun. Man muss das Geld wieder laufen lehren, sagte er.
Aber es herrschte doch gerade Mangel an Geld.
Man musste Geld schaffen. Eine neue Art Geld.
Notgeld? Wie während der schlimmsten Phase der Inflation?
Eben nicht. Man musste etwas schaffen, das die Menschen als Wertausgleich akzeptieren. Für geleistete Arbeit, die von der Gemeinde vergeben wurde und womit sie ihre Bediensteten, ihre Lieferanten und all diejenigen bezahlte, die in ihrem Auftrag Notarbeiten verrichteten.
Das nannten die Leute Schwundgeld.
Sie nannten es so. Um diesem Geld, das freilich nicht so heißen durfte, um keine irrigen Assoziationen zu wecken, um also diesem Geld auf die Sprünge zu helfen, um den Anreiz zu erhöhen, es so schnell wie möglich wieder auszugeben und damit die Zirkulation zu beschleunigen, verfiel Unterguckenberger auf die Idee, besser gesagt, er griff auf die nationalökonomische Theorie eines Mannes zurück, der heute als Prophet eines dritten Weges zwischen Sozialismus und Kapitalismus gilt. Studieren wir das Protokoll jener legendären Gemeinderatssitzung vom Juli 1932, auf der Unterguckenberger seinen Plan erläuterte und um die Zustimmung des 32 Mitglieder verschiedener Parteien umfassenden Gemeinderats warb.
Während dem Krieg, wie ich im Feld gelegen bin, ist mir eine volkswirtschaftliche Schrift in die Hand gekommen. Von einem gewissen Silvio Gesell aus einer Zeitschrift, die hat der Physiograd geheißen. Er hat Jahre bevor das passiert ist, alle Wirtschaftskrisen und die unheilvolle Inflation der letzten Zeit prophezeit. Alle Wirtschaftskrisen seien letzten Endes Geldkrisen. Ich will euch das erklären. Da ist auf der einen Seite die absolute Vormachtstellung vom Geld. Auf der anderen aber lässt sich das Geld ohne Wertverlust horten, während die Waren, um die sich der ganze Wirtschaftskreislauf hier dreht, verfaulen, verrotten, veralten tun. So wie es jetzt zum Nachteil der Wirtschaft bei uns ja auch der Fall ist.
Sehr richtig!
Das Geld wird als Fußball der Volkswirtschaft, so hat es der Silvio Gesell formuliert, zum Warenaustausch gebraucht. Vermögende Geldbesitzer, vor allem die Geldverwalter, die Banken, tun jedoch von allen arbeitenden Menschen, Arbeitern wie Unternehmen, Zinsen ohne Gegenleistung erpressen.
Zinsknechtschaft!
Schon! Diesem leistungslosen Einkommen will der Silvio Gesell jetzt durch dosierte Wertverluste der einzelnen Banknoten beikommen. Das Geld soll rosten können. Überflüssiges Kapital soll ohne Renditeerwartung auf der Bank geparkt werden, wodurch Unternehmer Kredite gegen langsam auf Null fallende Zinsen aufnehmen können. Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit und Inflation tun dann genauso verschwinden wie die Kapitalrentner.
Wer ist eigentlich dieser Silvio Gesell?
Ein gebürtiger Deutscher, der lange in Argentinien als Kaufmann und Unternehmer erfolgreich gewesen ist. Ein Wirtschaftsfachmann, der ist sogar Finanzminister in Bayern gewesen, 1919.
Wer in der Rede, Herrschaft?
Von den Sozialdemokraten aufgestellt. Sein Hauptwerk ist 1917 erschienen. Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Er ist vor 2 Jahren in Berlin gestorben.
Und was willst du hier bei uns machen?
Wir werden unseren Schilling durch Arbeitsbestätigungen ersetzen, mit denen wir Arbeiten für die Gemeinde bezahlen. Zu 1, zu 5 und zu 10 Schilling.
Freigeld?
Ja, und das biest jedes Monat 1% seines Wertes ein.
Also, jeder, der zu Monatsbeginn einen Geldschein...
Arbeitswertschein.
Entschuldigung, Arbeitswertschein besaß, der musste pro Monat eine Notabgabe von 1% des Nennwertes an die Gemeindekasse entrichten. Äußerlich durch Aufkleben eines Coupons auf eines der 12 Monatskästchen.
Voraussetzung war natürlich, dass alle Geschäfte und alle Bürger mitzogen.
Das erreichte man dadurch, dass die Gemeinde den Gegenwert bei der örtlichen Sparkasse hinterlegte. Sodass jeder, der der Sache nicht traute, seinen Wertschein jederzeit in Schillinge umtauschen konnte. Was aber alsbald nicht mehr in Anspruch genommen wurde.
Jeder wollte möglichst den Schwund vermeiden.
Und gab das Geld sofort wieder aus. Schauen wir uns das Papier genauer an.
Kleine Scheine, etwa in der Größe unserer 5-Euro-Noten.
Mit der Aufschrift Nothilfe Wörgl, bestätigter Arbeitswert. In Gelb die kleinen Noten, die mittleren blau und die großen rot. Rechts die 12 Rubriken für die Notabgabe.
Genau genommen ist das doch eine 12-prozentige Gemeindesteuer.
Eine Armenabgabe, die man aber vermeiden kann, wenn man das Geld nicht hortet. Und was niemand für möglich gehalten hatte, trat ein. Der Geldumlauf beschleunigte den Güterkreislauf. Die Arbeitslosenrate ging kontinuierlich zurück, die Gemeindekasse füllte sich wieder und ein Ort nach dem anderen in der Umgebung akzeptierte das.
Schwundgeld?
Unter Guggenberger verstand es als erste Stufe zum Freigeld nach Silvio Gesell.
Aber ohne den Begriff Geld zu verwenden.
Reine Vorsicht, wegen des Geldprivilegs der staatlichen Notenbank in Wien. Da gab es nämlich ein Beispiel wenige Jahre vorher in Schwanenkirchen im Bayerischen Wald. Auf ähnliche Weise hat dort ein Mann versucht...
Richtig, ein Ingenieur namens Hebecker.
Der ein stillgelegtes Bergwerk wieder in Betrieb nahm und damit Hunderten von Arbeitslosen zu Brot und Arbeit verhalf. Wegen der Deflation in Deutschland weigerten sich die Banken, Kredite zu geben. Daraufhin schlossen sich viele Betroffene, Gewerbetreibende, Produktionsbetriebe, Geschäfte, auch Restaurants, zu einer Notgemeinschaft zusammen. Diese gab die sogenannten Währerscheine heraus. Aber da der Rücktausch in Reichsmark nicht vorgesehen war und weil es alsbald sogar hieß, die Währer ersetzt die Reichsmark,
zog die Regierung die Notbremse und verbot dieses Notgeld.
Was es de facto war. Unter Guggenberger ging geschickt davor. Er ließ sich zunächst die Legalität seines Plans von der Regierung in Wien bestätigen.
Die Ausführungen des Wörgler Bürgermeisters, um die Probleme der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit in seiner Gemeinde in den Griff zu bekommen, finden allgemeines Verständnis und Zustimmung. Minister Rintelen sagt hiermit seine Unterstützung zu und versichert, dass die Regierung in Wien die Aktionen der Gemeinde Wörgl nicht stören wird.
Danach konnte Unterguckenberger im Gemeinderat zur namentlichen Abstimmung schreiten. Keine Gegenstimme. In einer weiteren Sitzung am gleichen Tag, am 8. Juli 1932, wurde die praktische Durchführung verabschiedet. Ein Regelwerk in 9 Punkten. Der wichtigste am Ende lautete, die Teilnahme an der Nothilfe Wörgl ist freiwillig. Wir sollten uns jetzt die Rückseite der Geldscheine anschauen.
An alle. Langsam umlaufendes Geld hat die Welt in eine unerhörte Wirtschaftskrise und Millionen schaffender Menschen in unsägliche Not gestürzt. Der Untergang der Welt hat rein wirtschaftlich gesehen seinen furchtbaren Anfang genommen. Es ist Zeit, durch klares Erkennen und entschlossenes Handeln die abwärts rollende Wirtschaftsmaschine zu retten, damit die Menschheit nicht in Bruderkriege, Birnisse und Auflösung getrieben werden.
Sowas auf der Rückseite eines Geldscheins?
Weiter bitte.
Die Menschen leben vom Austausch ihrer Leistungen.
Leistungen in großen Buchstaben.
Der langsame Geldumlauf hat den Leistungsaustausch zum großen Teil unterbunden und Millionen arbeitsbereiter Menschen haben dadurch ihren Lebensraum im Wirtschaftsgetriebe verloren. Der Leistungsaustausch muss daher wieder gehoben und der Lebensraum für alle bereits Ausgestoßenen wieder zurückgewonnen werden. Diesem Ziel dient der Arbeitsbestätigungsschein der Marktgemeinde Wörgl. Er lindert die Not, gibt Arbeit und Brot.
Das ist ja fast ein Manifest, ein gesellschaftskritisches Programm.
Deswegen nochmals ein Exkurs zur Bedeutung von Silvio Gesell und seinem Versuch, einen dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus zu finden. Seine Lehre über die natürliche Wirtschaftsordnung hat bis heute Anhänger in der ganzen Welt. Manche sehen in ihm, zumal wegen seines stattlichen Aussehens, wie wir das von Fotografien her kennen, eine Art Westernhelden der Nationalökonomie. Einen Old Shatterhand im Kampf um Gerechtigkeit, der den Revolver seiner zielsicheren Argumente manchmal etwas zu locker handhabt.
Der berühmte amerikanische Wirtschaftsfachmann John Maynard Keynes, auf den immer wieder bei allen möglichen Diskussionen zum Thema Währung und Geld verwiesen wird, sagte:
Von Silvio Gesell kann die Welt tausendmal mehr lernen als von Karl Marx. Für mich ist er der Vorkämpfer der monetären Konjunkturtheorie und damit letztlich der geistige Vater des Internationalen Währungsfonds.
Seine Freigeldlehre, obwohl niemals komplett verwirklicht, hat bis auf den heutigen Tag unverkennbar Einfluss auf die internationale Währungspolitik. Bis hin zu Helmut Schmidt oder neuerdings Oskar Lafontaine mit ihrer Aufforderung zum Deficit Spending in Zeiten von Wirtschaftskrisen. Auch Franz Josef Strauß forderte als Finanzminister, den Geldumlauf dadurch abzusichern, dass man ihn dem Großhandelsindex anpasst und je nachdem, ob dieser steigt oder fällt, die Banknotenausgabe entweder vermehrt oder vermindert.
Thank you.
Unterguggenberger trat immer mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Er hielt Land auf, Land ab Vorträge. Aber je erfolgreicher die Gemeinde Wörgl die Wirtschaftskrise bewältigte, umso mehr nahm die Zahl der Skeptiker, ja auch der Gegner, zu. Zunächst geriet er in Gegensatz zu seiner eigenen Partei.
Jawohl, ich kenne keine Heiligen und keine Ewigkeitsgeltung. Ich verehre Marx als Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, aber nicht in blindem Glauben, sondern mit Überlegung. Was wir als falsch erkannt haben, muss fallen. Was unzureichend ist, muss ergänzt werden.
Bei Marx und Engels wird sowas nirgends erwähnt. Deswegen raten wir von dieser höchst fragwürdigen, im Parteistatut der SPÖ nicht vorgesehenen Schwundgeldsache, oder wie das heißt, dringend ab.
Schweizer Zeitungen wurden deutlicher.
Von dem Bluff von Wörgl oder der Schwindel mit dem Wörgler Schwundgeld.
Unterguggenberger hatte ein feines Gespür dafür, dass es ein Wettlauf mit der Zeit werden würde. Zunächst sperrten sich gegen ihn die Behörden in Innsbruck.
Dieser Unfug mit dem Schwundgeld muss sofort abgestellt werden.
Und eine Wiener Zeitung schrieb,
wenn der Finanzminister sowas gestattete, könnte ja jede Gemeinde solches Schwundgeld in beliebiger Höhe ausgeben. Dann wird der größte Währungswirrwarr entstehen, was schließlich in Inflation enden muss. Diese Zerrüttung unserer Geldwirtschaft muss energisch verhindert werden.
Es folgten erste behördliche Verbote, zunächst gegen Gemeinden überall in Österreich, die dem Beispiel Wörgl folgten. Unterguggenberger steuerte dagegen und legte gegen entsprechende Regierungsanordnungen Widerspruch ein.
Von Notgeld oder irgendeinem Eingriff in die Währungshoheit des Staates kann doch keine Rede sein. Es handelt sich um eine Nothilfeaktion, die nichts anderes ist als eine nicht mal allen Gemeindeangehörigen auferlegte, freiwillig übernommene und freiwillig zu zahlende Gemeindeabgabe zum Zweck der Armenpflege.
Unterguggenberger wusste sehr wohl, nachdem in Deutschland Reichskanzler Brüning mit seinen Notverordnungen die Deflation auf die Spitze getrieben und damit Hitler an die Macht gebracht hatte, was auch Österreich drohte. Nur wenn sein Experiment gelang, auch nur ansatzweise, dann musste die Regierung nachgeben.
Aber unverkennbar wuchs die allgemeine Akzeptanz. Wissenschaftliche Artikel von renommierten Nationalökonomen priesen Wörgl als Mekka der Freigeldler. Einer der bekanntesten amerikanischen Wirtschaftsexperten, Professor Irving Fisher, schickte einen Mitarbeiter nach Wörgl. Nach dessen Rückkehr propagierte Fisher die sofortige Einführung des Freigeldsystems in den USA.
In einer NBC-Radioreportage, die auch in Deutschland in Übersetzung gesendet wurde, wurden 22 amerikanische Städte aufgelistet, die ebenfalls Markennotgeld in Umlauf setzten.
Aus Frankreich reiste Minister Daladier nach Wörgl, der 5 Jahre später als Ministerpräsident seine Unterschrift unter das Münchner Abkommen von 1938 setzen würde.
Ich habe mir die Sache in Wörgl selbst angeschaut und lange mit dem Bürgermeister verhandelt. Das Freigeld hat bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt. Im Fall einer ähnlichen Krise bei uns würde ich dieses System sofort anzuwenden versuchen. Ich sage Ihnen, dass in Wörgl unsere eigene Revolution von 1789 in wirtschaftlicher Hinsicht fortgesetzt wird.
Ein Schweizer Kantonsrat befragte Fachleute.
Bestand die Möglichkeit, anders als durch diese spezielle Geldreform aus dieser schwierigen Lage zu kommen?
Nein, die Gemeinde war in einer absoluten Zwangslage. Und das war eine gute Idee.
Wie wurde die Sicherheit dieses Geldes beurteilt?
Es wurde im Ganzen gut angenommen. Das Geld läuft gut um. Jedes Geschäft wird ermöglicht, was vorher nicht der Fall war.
Gibt es einen ermittelbaren Zuwachs am Sozialprodukt?
Das Freigeld hat eine extrem hohe Umlaufgeschwindigkeit von 1 zu 73. Der offizielle Schilling jedoch bringt es derzeit nur auf ein Verhältnis von 1 zu 8,55.
Wie reagieren die Bürger selbst?
Die Arbeiter sind samt und sonders fanatische Freigeldler. In allen Läden nimmt man die Wertscheine wie das offizielle Geld an. Die Preise sind übrigens nirgends gestiegen.
Kann man das Experiment als geglückt bezeichnen?
Die Leute sind begeistert. Sie beklagen sich nur bitter darüber, dass die Notenbank die Sache offensichtlich hintertreibt.
Das Ergebnis des Arbeitsbeschaffungsprogramms in Wörgl konnte sich sehen lassen. Viele Gemeindestraßen wurden kanalisiert, es wurde ein Feuerlöschbassin angelegt, für die Wintersporttouristen errichtete man eine neue Skisprungschanze, für die Bevölkerung ein neues Waschhaus, für die Armen eine Notstandsküche. Der Bahnhofsplatz erhielt eine neue Beleuchtung, eine neue Brücke wurde gebaut, ein Schwimmbad, es entstanden viele Kilometer Wanderwege und für ruhebedürftige Spaziergänger 120 Sitzbänke.
Dennoch malten die Mühlen der Justiz unerbittlich weiter. Am 18. November 1933 wurde, auf Betreiben der Regierung in Wien, durch den höchsten Gerichtshof die letzte Beschwerde des Bürgermeisters gegen den Verbotsbeschluss des Finanzministeriums verworfen. Die Verbreitung der Arbeitsbeschaffungsscheine wurde endgültig verboten. Sie seien eben doch Geld und griffen in die verfassungsmäßige Kontrollaufgabe der Nationalbank ein.
Dass mir die Geschichte verboten werden würde, das habe ich immer vorausgesehen. Ich hab's aber gemacht, weil ich der Welt ein Zeichen geben wollte, dass es möglich sei. Mir und der Welt habe ich's bewiesen. Jetzt muss diese Erkenntnis in den Köpfen der Menschen langsam reifen. Die Einführung der Eisenbahn hat man am Anfang ja auch verbieten wollen.
Kleiner Exkurs über die von den Kritikern unseres Geldsystems als Hauptfehler apostrophierten Mängel, die bis in die unmittelbare Gegenwart alle Krisen bewirken.
Erstens, die scheinbar unendliche Vermehrung des Geldes durch Zins und Zinseszins, wodurch die allgemeinen Schulden ins Unendliche wachsen. Im globalen Beispiel etwa die der Entwicklungsländer bis hin zur totalen Absurdität.
Wie es die berühmte Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler anzeigt. Zum Jahresbeginn 2003 hatte die Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland durch Zins und Zinseszins die unglaubliche Höhe von 1.239.000.000.000 Euro erreicht. Bei einem Schuldenzuwachs pro Sekunde von 1.333 Euro.
Zweitens, Zinsen zahlt man keineswegs nur dann, wenn man einen Kredit aufnimmt, sondern permanent. Im Preis für einen durchschnittlichen Warenkorb sind zu mehr als 40% die Zinskosten anderer Beteiligter enthalten. Im Wohnungsbereich sind das sogar fast 75%.
Drittens. Nur auf den ersten Blick dient unser Geldsystem allen Beteiligten in gleicher Weise. Die große Masse jedoch gehört zu den permanenten Verlierern. Und zwar durch die in allen Produkten und Leistungen versteckten Zinsanteile. Weil sie nicht über große gehortete Geldmengen, auch in Gestalt von Aktien oder Immobilien, verfügen. Erst wenn man eine bestimmte Menge an Kapital besitzt, das für einen arbeiten kann, gehört man zu den Gewinnern.
Viertens, allein aus diesen Gründen kumulieren die Gewinne Einzelner immer weiter, wie beim Monopoly-Spiel. Nur deswegen braucht unsere Wirtschaft permanentes Wachstum. Obwohl das gesunde Wachstum der Natur eben keine grenzenlose Ausdehnung kennt.
Das hat zur Folge, dass in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft die höchsten und immer steigenden Einnahmen von denen erzielt werden, die reich genug sind, ihr Geld arbeiten zu lassen.
Soweit die Kritiker unseres Geldsystems und Anhänger von Silvio Gesell. Kehren wir zurück zu Michael Unterguckenberger. Zeitgenossen schildern ihn als einen ruhigen, objektiven Mann, der seine Pflicht mit großer Hingabe erfüllte. Dabei war er von kleiner, ja zierlicher Statur, knapp über 1,60 Meter groß.
Auf Fotos kann man an seiner Körperhaltung erkennen, dass sein Brustkorb leicht eingefallen war. Indiz für ein Lungenleiden, woran damals viele Menschen litten und woran er letztlich auch so früh, mit 52 Jahren, gestorben ist.
Er war ein schöpferischer Mensch, der sich nicht auf utopistische Schwärmereien beschränkte, die damals in dieser unruhigen Zeit nach Krieg, Inflation und der Etablierung eines ersten sozialistischen Staates in der Welt herumschwirrten. Vielmehr war er bestrebt, das Machbare zu verwirklichen.
Im Umgang mit den politischen Kräften seiner Umgebung im Gemeinderat und mit übergeordneten Behörden bewies er Geduld und Zähigkeit, wie man den Protokollen der Sitzungen entnehmen kann. Er konnte überzeugen.
Er war überaus musikalisch. Er spielte 12 Instrumente. Und er komponierte neben dem Unterguckenberger Marsch, der bei festlichen Anlässen in Wörgl nach wie vor gespielt wird, viele Stücke für Zither.
Nur wenige Wochen nach dem Verbot des Wörgler-Experimentes im Frühjahr 1934 brach in Österreich der Bürgerkrieg aus, als Folge des nationalsozialistischen Putsches, bei dem auch Bundeskanzler Dollfuß ermordet wurde. Das Kriegsrecht wurde verhängt, der Gemeinderat in Wörgl aufgelöst und Unterguckenberger abgesetzt. Aber das ist eine andere Geschichte, wie der Nationalsozialismus in Österreich immer mehr Boden gewann, bis zur Eingemeindung durch das Deutsche Reich im März 1938.
Das sollte Unterguckenberger nicht mehr erleben. Aber kurz vor seinem Tod kam im Juni 1935 noch ein Besucher in sein Haus. Es existiert ein Foto von diesem hochgewachsenen Amerikaner, zusammen mit Rosa Unterguckenberger, aufgenommen vor ihrem Haus in der Jahnstraße 3. Rosa hat einen kleinen Buben auf dem Arm, Silvio. Man versteht, warum Michael Unterguckenberger seinem Sohn gerade diesen Namen gegeben hat.
In den Pisaner Gesängen im Cantus 74 setzt Ezra Pound dem Bürgermeister von Wörgl ein literarisches Denkmal.
Über den Wucherzins bis 60% oder das Verleihen von Geld an den kleinen Mann. Wahrlich, das ist der Wundepunkt. Der Staat braucht nicht zu borgen, wie der Bürgermeister von Wörgl uns zeigte, der Milch ausfuhr und dessen Weib Hemden und Bunthosen verkaufte, der im Bücherschrank Henry Fords Vita stehen hatte, die Göttliche Komödie und die Gedichte von Heine. Ein schmuckes Städtchen im weitgeschwungenen Inntal. Aber als ein Wertschein von Wörgl über den Schalter in Innsbruck geschoben wurde und ein Banker erkannte, was das bedeutete, bekam die Bankmafia Europas das Fracksausen.
Epilog.
Im März 1999 fällt ein japanisches Filmteam in Wörgl ein.
Die Japaner haben durchaus Gründe, sich das Beispiel Wörgl etwas näher anzuschauen. In Japan herrscht, nach Jahren wildester Spekulation, die Grundstückspreise in astronomische Höhen trieb, der Katzenjammer über immer neue Bankpleiten. Verursacht durch notleidend gewordene Sicherheiten, durch Grundstückspreise von bis zu 1 Million Euro für einen Quadratmeter. Die darauf lastenden Mieten konnte und wollte niemand mehr bezahlen.
Man wird an die geplatzte Spekulationsblase auf dem neuen Markt in Deutschland erinnert.
Die Folge allgemeinen Misstrauens gegen diese Art von Geldwirtschaft? Das Geld der Japaner verschwindet im Sparstrumpf. Die Banken schließen ihre Tresore. Es wird nichts mehr ausgegeben. Die Nachfrage schrumpft, die Umsätze gehen zurück. Es kommt zu Massenentlassungen bei den Firmen. Deflation. Um die Krise zu beenden, müsste die Kaufkraft erhöht werden. Wie man dem Geld Beine macht, das hat das Beispiel Wörgl gezeigt.
Ich hab gewusst, dass es möglich ist. Mir und der Welt habe ich es bewiesen. Und ich hab's gemacht, weil ich der Welt ein Zeichen geben wollte.
Das Geldwunder von Wörgl. Wie eine kleine Stadt in Tirol die Weltwirtschaftskrise meisterte. Sie hörten eine Sendung von Bernd Grashoff. Es sprachen Detlef Kügo, Ruth Geiersberger, Hubert Mulzer, Horst Raspe und Hans-Jürgen Stockerl. Redaktion und Regie Ulrich Klenner.